Deutschlandfunk, Büchermarkt.
In vielen Bereichen unserer Gesellschaft berichten Menschen von Erfahrungen mit alltäglichen Diskriminierungen. Eine Debatte über Rassismus in der Kinderliteratur gab es vor ziemlich genau 10 Jahren schon einmal, die sogenannte Kinderbuchdebatte. Sie drehte sich vor allem darum, ob in klassischen Werken der Kinderliteratur rassistische Begriffe ersetzt werden sollten, zum Beispiel das N-Wort in Jim Knopf und Pippi Langstrumpf. Die Literaturwissenschaftlerin Lisa Püchlau-Esle und der Politikwissenschaftler Özan Esle greifen diese Debatte jetzt in einem neuen Buch auf. Wer darf in die Villa Kunterbunt, heißt es. Ich habe Lisa Püchlau gefragt, das Thema ist in der Öffentlichkeit virulent. Zuletzt nahm der Ravensburger Verlag Winnetou-Bücher wegen rassistischer Darstellungen aus dem Programm. Warum legen Sie jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung zu Rassismus in Kinderbüchern vor?
Seit 2013 unsere Tochter geboren wurde, habe ich das Thema selber immer wieder gefunden in unseren Kinderbüchern. Und letztes Weihnachten war es dann so, dass viele Leute Bücher verschenkt haben, dass ich in viele Bücher reingeguckt habe und da ist dann im Prinzip das Fass übergelaufen. Und dann dachte ich, jetzt steige ich mal tiefer in das Thema ein und habe nichts gefunden. Also es gibt ein paar wenige Aufsätze, die das aufarbeiten. Die meisten sind tatsächlich 2013 nach der sogenannten Kinderbuchdebatte entstanden. Immer wieder wird es in den Medien behandelt, aber es hat sich noch niemand so richtig damit befasst. Und als wir das gesehen haben, da haben mein Mann und ich halt gedacht, das machen wir selbst.
Jetzt fassen Sie, Frau Püchlau, schon in Ihrer Einleitung das Ergebnis der Untersuchung so zusammen: Viele deutsche Kinderbücher sind diskriminierend. Jetzt müssen wir aber erstmal klären, was genau Sie eigentlich untersucht haben als deutsche Kinderbücher.
Hauptsächlich deutschsprachige Kinderbücher. Da sind natürlich viele Kinderbücher von bekannten deutschen Autoren und Autorinnen dabei. Michael Ende ist dabei, auch zeitgenössische Autoren und Autorinnen, zum Beispiel Margit Auer oder Kirsten Boye. Aber es ist natürlich auch Astrid Lindgren dabei, die ja eine schwedischsprachige Autorin ist, aber in Deutschland sehr stark rezipiert wurde.
Sie kommen ja unabhängig von der historischen Epoche dann zu ganz unterschiedlichen Formen von Rassismus. Also da gibt es so offensichtliche Beispiele in historischen Kinder- und Jugendbüchern. Eins der ersten Beispiele, Joachim Heinrich Campes Robinson der Jüngere von 1780. Darin wird Freitag erst dann Mensch, als Robinson ihn sozusagen domestiziert. Das ist so ein Buch, das heute wohl kaum noch ein Jugendlicher liest. Aber Sie spannen den Bogen dann eben weiter bis zu subtileren Formen des Rassismus. Mögen Sie vielleicht mal die Bandbreite dieser Formen von Diskriminierung skizzieren?
Ja, und zwar ist es so, dass wir 2 Sachen beachtet haben bei unserer Untersuchung. Zum ersten wollten wir zeigen, dass Rassismus von Anfang an in der deutschen Kinderbuchliteratur eine Rolle gespielt hat. Also bei Campe haben wir angefangen, weil das ist eins der ersten Kinderbücher. Zum zweiten wollten wir es so machen, dass wir die Texte behandeln, die sehr, sehr stark rezipiert werden. Also nicht irgendwelche Ausnahmeerscheinungen, sondern sozusagen den Mainstream. Den wollten wir unter die Lupe nehmen.
Vielleicht können wir mal an dem Beispiel Jim Knopf skizzieren, warum es nicht reicht, das N-Wort zu ersetzen, damit ein Buch nicht mehr rassistisch ist. Wobei ich jetzt bei Jim Knopf unbedingt dazu sagen möchte, Michael Ende hatte ja überhaupt nicht im Sinne zu diskriminieren, sondern ganz im Gegenteil. Er wollte eine positive schwarze Hauptfigur schaffen. Aber vielleicht gehen wir auf dieses Beispiel nochmal ein. Sagen Sie mal, warum Sie Jim Knopf auch ohne N-Wort noch für problematisch halten.
Also vorab muss man sagen, dass eine wohlwollende Haltung von Autoren und Autorinnen nicht ausreicht, um Rassismus in Texten zu vermeiden. Michael Ende wollte dezidiert etwas Antirassistisches schreiben. Da Rassismus aber in unserem Denken, in unserem kulturellen Gedächtnis seit vielen Jahrhunderten fest verankert ist, reicht eine wohlwollende Einstellung nicht aus, um Rassismus zu vermeiden. Das heißt, solche Autoren und Autorinnen reproduzieren den automatisch, ohne das zu wollen. Und das ist genau das, was in Jim Knopf dann zutage tritt. Jim ist ja schwarz und er ist die Hauptfigur. Das war vor allem damals, aber auch heute noch die absolute Ausnahme. Das war etwas ganz Progressives. Und deshalb ist Jim Knopf auch immer als leuchtendes Beispiel für Antirassismus dargestellt worden. Jetzt ist es aber so, wenn man in den Text genau reinschaut, das N-Wort, das fällt nur ein einziges Mal. Was aber sich durch den Text zieht die ganze Zeit, ist zum Beispiel der Schmutz schwarzer Haut. Das ist ein rassistisches rassistisches Narrativ. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Das lässt sich in vielen Texten nachweisen, dass einfach Jims Haut immer wieder als schmutzig beschrieben wird, als etwas, das sich nicht sauber waschen lässt und dass sich daraus halt seine Stellung in dem Buch ergibt. Er will ja zum Beispiel auch Lokomotivführer werden, weil er eh schon schmutzig ist. Das heißt, schwarze Menschen sind der Logik der Erzählung folgend für Berufe geeignet, wo man schmutzig wird. Schmutz und Schwarz gehört zusammen. Jim Knopf will zudem ja auch nicht König werden, wie Alfons der Viertel vor Zwölfte. Er gibt sich mit der Stellung zufrieden, die zu seiner Hautfarbe passt.
Frau Püchler, ich würde gerne mal zu einem zeitgenössischen Buch kommen oder zu einer zeitgenössischen Reihe, denn Michael Ende hat Jim Knopf halt auch zu einer Zeit geschrieben, in der man noch nicht so sensibilisiert war für dieses Thema Rassismus. Aber sprechen wir vielleicht kurz über Margit Auers Die Schule der magischen Tiere. Das ist ja eine Reihe, die heute sehr viel rezipiert ist. Der zweite Film ist auch gerade in den Kinos. Sie kommen, als Sie diese Reihe auf rassistische Stereotype untersuchen, zu dem Schluss, dass auch dort die nicht weißen Kinder eher eine untergeordnete Rolle spielen und klischeehaft dargestellt werden. Jetzt hat Margit Auer ja gerade versucht, ein türkeistämmiges Mädchen in die Geschichte einzubauen, einen schwarzen Jungen. Sie sehen in der Darstellung jetzt auch wieder ein Problem. Ist gar nicht so einfach, es Ihrem strengen Urteil recht zu machen, oder?
Ja, das ist richtig. Und ich denke, dass weiße Autoren das vielleicht gar nicht unbedingt leisten können, weil die haben nicht den Insiderblick. Und es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwelcher schlimme Rassismus bei Margit Auer im Buch vorhanden ist, sondern dass halt der ganz normale Alltagsrassismus sich auch in solchen Werken nachweisen lässt.
Sagen Sie mal, wie?
Das türkischstämmige Mädchen, Hatice, das wird mit einem sehr, sehr weißen Habitus beschrieben. Das heißt, es wird gezeigt, eben wie bei Jim Knopf, dass die anderen eigentlich gar nicht so anders sind, dass sie sehr ähnlich sind, dass sie praktisch auch weiß sind. Und dass man halt Diversität nicht für sich stehen lässt, sondern dass man das angleichen möchte in einen weißen Mainstream. Das ist das, was wir kritisieren an der Stelle.
Aber was wäre dann die Lösung, dass nur türkeistämmige Menschen über türkeistämmige Mädchen schreiben?
Nein, das geht natürlich nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist immer ein Abwägungsprozess. Wenn jetzt nur noch jeder authentisch berichten würde, dann gäbe es ja viel weniger Literatur und sicherlich auch viel weniger gute Literatur. Aber ich denke trotzdem, dass sich die Schule der magischen Tiere zum Beispiel nicht für Empowerment für türkische Kinder eignet.
Und auch nicht für Empowerment, was Geschlechterverhältnisse angeht, was Behinderte, was LGBTQ-Personen angeht. Das ist ja generell ein Problem in eher unterhaltender Literatur, nicht nur Kinderliteratur. Auch wenn die Autorin Margit Auer sich ganz sicher bemüht hat. Sie schlagen unter anderem vor, man könnte sozusagen eine Triggerwarnung bei manchen Texten, die bei Kindern, die sich rassistisch diskriminiert fühlen könnten, schlechte Gefühle auslösen. Aber wenn man alle anderen Gruppen, die sich diskriminiert fühlen könnten, durch solche Bücher auch noch berücksichtigt, dann klebt man das ganze Buch voll. Also ist das wirklich eine Lösung?
Nein, so in der Form natürlich nicht. Die Frage ist halt, wenn wir auf das Problem aufmerksam geworden sind, wie geht man damit um? Und ich denke, das muss für jedes Buch einzeln entschieden werden, da ja jedes Buch einzigartig ist und für sich steht. Es gibt Bücher wie zum Beispiel, nehmen wir was ganz Schlimmes, Tim im Kongo, das besprechen wir ja auch.
Wo der Comic meiner von Hergé.
Ganz genau, der Tim und Struppi-Comic. Da ist gerade in vielen der ersten Bänden, insbesondere in Tim im Kongo, der Rassismus wirklich sehr, sehr schlimm, wo ich mir vorstellen könnte, dass der tatsächlich für Betroffene traumatisierend wirkt. Ich denke, solche Bücher hätten dann eine Triggerwarnung, eine Art Aufkleber oder einen besonderen Platz in der Bibliothek zum Beispiel, wenn es in der öffentlichen Bibliothek ist. Aber was man sich vielleicht stattdessen überlegen könnte, es umgekehrt zu machen und Bücher auszuzeichnen, die diversitätssensibel sind, die niemanden diskriminieren, die empowernd sind. Es gibt ja auch zum Beispiel einen Bestseller-Aufkleber, um auf Bücher aufmerksam zu machen. Und so könnte man das ja auch machen, andersrum, mit besonders sinnvollen Büchern, wo man halt sich keine Gedanken machen muss, in der betroffenen Gruppe zum Beispiel, kann ich das jetzt lesen oder nicht.
Was mich überrascht hat bei Ihrer Untersuchung, Frau Büchler, war, dass es in Ihrem Buch überwiegend um anti-schwarzen Rassismus geht. Sie untersuchen da sehr genau die Darstellung von Schwarzen in der Kinderliteratur. Aber was ist mit anti-muslimischem Rassismus, mit anti-jüdischem und so weiter und so weiter? Es gibt ja zum Beispiel dreimal so viele türkeistämmige Menschen in Deutschland wie Schwarze. Hätten die nicht auch zentral in die Analyse reingehört? Also warum beschränken Sie diese Rassismusuntersuchung auf schwarze Stereotype?
Ja, am Anfang haben wir uns auch damit auseinandergesetzt und erwähnen auch, dass es viele verschiedene Rassismen gibt und viele verschiedene Arten von Rassismus. Jetzt ist es so, dass meines Erachtens nach der antischwarze Rassismus in Deutschland die längste Tradition hat und immer noch am stärksten wirksam ist. Unser Buch ist ja auch das erste Buch auf dem deutschsprachigen Buchmarkt zu diesem Thema, soweit ich das sehe. Das heißt, wir fangen mal einfach an und wir hoffen, dass da noch ganz viel geforscht wird, dass da noch ganz viel gesellschaftlich drüber diskutiert wird, weil ich denke, was Rassismus insgesamt in der Kinderliteratur angeht, da gibt es einen Wahnsinnsaufarbeitungsbedarf.
Auf ein Buch möchte ich noch einmal eingehen, Frau Püchlau. Also viele Rassismusvorwürfe in Ihrer Untersuchung lassen sich nachvollziehen, finde ich, sind der Diskussion wert. Aber dann haben Sie auch den Gryffalo von Julia Donaldson und Axel Scheffler aufgenommen in Ihre Untersuchung und schreiben, er sei eine Kinderschreckfigur, die Parallelen zum wilden schwarzen Mann aufweise. Dabei ist der Gryffalo doch von Axel Scheffler eindeutig als Büffalo angelegt, also mit seinen Hörnern, dem Rinderschwanz. Ich habe Axel Scheffler auch selbst gefragt, ob er mit dem Vorwurf was anfangen könne. Und er hat geantwortet, es gäbe ja in vielen Kulturen und seit Jahrhunderten Darstellungen des wilden, bösen, furchterregenden und tumben. Und der Gryffalo sei dabei ja sogar nur hungrig. Die Kunstgeschichte sei voll davon, auch wenn einiges sicher fragwürdig sei. Aber wenn man alles bereinige, dann bliebe nicht mehr viel übrig an Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Das hat Axel Scheffler dazu gesagt. Und ich knüpfe mal direkt mit meiner Frage da an. Wie soll man überhaupt noch Geschichten mit bösen Figuren, bedrohlichen Gestalten, Monstern erzählen, ohne dass man sich dem Rassismusvorwurf aussetzt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja noch Gespenster zum Beispiel, die ja weiß sind. Also ich denke, da ließe sich viel finden. Was jetzt den Gryffalo selbst angeht, ist es so, dass rassistische Zuschreibungen wie Kriminalisierung, Animalisierung, Infantilisierung, dass die für schwarze Menschen sowie für den Gryffalo beziehungsweise den wilden schwarzen Mann gleichzeitig gelten, gleichermaßen. Das heißt, ich denke, der Gryffalo ist natürlich keine explizit rassistische Figur, aber diese Figur, die Erzählung, die funktioniert nur, weil es eine rassistische Tradition gibt, auf der diese Figur aufbauen kann. Da greifen viele gesellschaftliche Bereiche ineinander und formen einen Rassismus, ein Narrativ, das sich halt tradiert über die Generationen hinweg, das jetzt existiert und das mit dem Gryffalo aufgerufen wird.
Das kann ich mir vorstellen, dass man das so assoziieren kann. Aber auch da bin ich mir sicher, dass es eben die allgemeine Ebene des bösen Animalischen gibt, die schon viel älter ist als schwarze antirassistische Klischees. Das müssen wir jetzt vielleicht einfach mal so stehen lassen. Was mir jetzt am Schluss Ihrer Arbeit nach so viel Kritik, auch sehr berechtigter Kritik, gefehlt hat, das sind positive Beispiele, Frau Püchlau, sozusagen der Aufkleber. Zur Orientierung dafür, wie Sie sich eigentlich die Darstellung von nicht weißen Figuren in Kinderbüchern wünschen. Warum haben Sie am Schluss nicht noch ein paar Positivbeispiele skizziert und wollen Sie es vielleicht jetzt tun?
Ich bin Literaturwissenschaftlerin. Mein Fachbereich ist, die Texte literaturwissenschaftlich auf Problematiken hin zu untersuchen. Das ist das, was ich kann und was ich da gemacht habe mit meinem Mann zusammen. Wir zählen ja am Ende ein paar Verlage auf. Also wir geben Hinweise, wo interessierte Eltern und andere Vorlesende an solche Texte rankommen. Da gibt es zum Beispiel den Zuckersüß Verlag oder es gibt den Blog von Carla Heer, der heißt Buch, ein Schweizer Blog. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass diejenigen Bücher empfehlenswert sind, die aus einer authentischen Perspektive als von Betroffenen selbst berichten. Damit kann man dann eigentlich nichts falsch machen, dann hat man eine authentische Perspektive und die wird dann keine Rassismen enthalten.
Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Lisa Püchlau-Äsle. Ihr Buch »Wer darf in die Villa Kunterbunt« ist erschienen im Unrast Verlag.